Der Galaterbrief. Es geht heute um die Einleitung zu diesem Brief. Das Thema, wie auch im Gemeindebrief schon ausgedruckt, ohne Lob, aber mit Tadel. Vielleicht hat der eine oder andere nachgedacht, wie. Es heißt doch ein bisschen anders. Jawohl, es heißt eigentlich ohne Fehl und Tadel. Etwa ein Ritter ohne Fehl und Tadel. Ein Ritter, der absolut loyal zu seinem König war. Der, wenn es darauf ankam, sogar für seinen König sein Leben aufs Spiel setzte. Ein Ritter, der als verlässlicher Lehnsherr auch gut für seine Schutzbefohlenen sorgte. Kleines Wortspiel. Der Retter ohne Fehl und Tadel ist Jesus Christus. Der Retter, der absolut und hundertprozentig nach dem Willen Gottes des Vaters lebt. Er sorgt für uns. Er ist das fehlerlose Lamm, das von Gott für die verlorenen Sünder geopfert wurde. Und durch dieses Opfer sind wir mit Gott versöhnt. Ohne Lob, aber mit Tadel, so wird der Zustand der Gemeinden in Galatien beschrieben. Vielleicht haben wir eine Karte. Als nächste. Gut, da haben wir es. Die Region Galatien liegt im nördlichen Teil des Zentrums von Kleinasien, im Süden der heutigen Türkei etwa. Die Menschen dort waren eine Mischrasse. Bei den Rassen, von denen sie abstammten, dominierten die Gallier aus Westeuropa, aus Rheinland und aus Ostfrankreich. Wir sehen also die Landschaft Galatien, Nordgalatien und Südgalatien. Es besteht keine Einigkeit unter den Auslegern, um welche Ländereien sich es da gehandelt hat, wohin dieser Brief des Paulus ging oder über welche Gemeinden. Manche meinen, es ist Nordgalatien, aber ich gehe lieber davon aus, von dieser Meinung, es war Südgalatien, ganz einfach, weil dort diese Städte Antiochia, Ikonium, Lystra und Derbe liegen, wo Paulus damals die Gemeinden mit aufgebaut hat. Jene Gallier waren durch militärische Feldzüge im Jahr 280 vor Christus nach Kleinasien gelangt, beherrschten die dortige Einwohnerschaft, sie heirateten ihre Frauen und siedelten sich in diesem Land an und regierten Galatien etwa 250 Jahre lang. Schließlich wurden sie im Jahr 1525 vor Christus von den Römern besiegt und das Gebiet wurde der römischen Provinz Südkleinasien angeschlossen. In diesem Gebiet lagen halt diese Städte, die ich schon erwähnt habe. Städte, die auch in der Apostelgeschichte 13 und 14 vorkommen. Auf ihrer ersten Missionsreise kamen Paulus und Barnabas dorthin und sie gründeten Gemeinden und unterstützten die dortigen Gemeinden. Auch diese Gemeinden waren natürlich aus verschiedenen Menschenrassen zusammen. Die Mehrheit waren die Galater, schon erwähnt, die Nachkommen der Gallier. Dann gab es Griechen und eine gute Zahl Juden. Und es waren die sogenannten Judaisten oder Judaisierer, die ihre gesetzlichen Praktiken den anderen galatischen Gläubigen, den Heidenchristen, Christen also aus nichtjüdischen Völkern, aufbürden wollten. Und deren schwankendes und gallisches Temperament machte es sehr leicht für sie, sich einem anderen Evangelium zuzuwenden. Diese Galater hatten den Apostel enthusiastisch empfangen. Paulus schreibt es selbst, wie einen Engel Gottes hatten sie mich aufgenommen. Ja, wie Jesus Christus selbst. Sie haben ihm zugejubelt wie einem Popstar. Paulus hatte, das wissen wir, ein Augenleiden und er bescheinigt den Galatern, ihr hättet sogar eure Augen ausgerissen und sie mir gegeben. So stark war ihr Enthusiasmus, so überschwänglich waren sie. Und nun praktizierten sie ebenso enthusiastisch das Gesetz, um vor Gott gerecht zu sein. Sie wollten sich nicht nur auf die Gnade Gottes verlassen, sondern selbst die religiösen Riten einhalten. Sie feierten die jüdischen Festtage. Sie hielten Tage und Monate und Jahre. Sie glaubten, dass die Beschneidung unbedingt notwendig sei für alle Christen. Die Judaisten verfolgten eine ganz besondere Strategie. Sie folgten Paulus auf seinen Reisen und sobald er eine Stadt verlassen hatte, fingen sie an, dort ihre Sonderlehren zu verbreiten. Und dabei handelten sie ohne Billigung der Jerusalemer Gemeinde, obwohl sie sich auf diese erste Gemeinde beriefen. Aber sie machten Paulus immer wieder zu schaffen. Sie bedrängten die Gemeinden in Galatien. Und weil sie lehrten, dass die Einhaltung des mosaischen Gesetzes heilsnotwendig sei für alle, geht es in diesem Brief an die Galater um diese Fragen. Was ist das Evangelium? Was sagt es aus? Was muss der Mensch tun, um gerettet zu werden? Und Paulus schrieb aus drei Gründen diesen Brief an die Gemeinden in Galatien. Zum Ersten, er wollte seine apostolische Autorität, die ihm von diesen Judaisten abgesprochen wurde, verteidigen. Er wollte ihnen zeigen, dass die Errettung allein aus Gnade durch den Glauben an den auferstandenen Christus erfolgt. Und damit wollte er den Irrlehrern der Judaisten entgegentreten. Und drittens, er wollte den Glauben der Geschwister in Galatien zerstören. Er wollte den Glauben stärken, der bedroht war, der von den anderen zerstört wurde. Es ist interessant festzustellen, dass dies der einzige Brief des Apostels Paulus ist im Neuen Testament, der nicht mit Lob und Würdigung der Gläubigen beginnt. Er redet sie in einem sehr strengen Ton hier an. Gucken wir uns mal die ersten Verse an. Paulus, Apostel, berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind, und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns vor allem Bösen zu retten und zu befreien, das jetzt in der jetzigen Welt, das die jetzige Welt beherrscht, und hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Es ist also kein Lob. Paulus lobt weder sich, noch lobt er hier die Gemeinde. Er ist zwar Apostel, aber nicht von Menschen her, auch nicht durch Menschen. Paulus wurde unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, zum Apostel berufen. Und diese Berufung des Paulus, sie unterscheidet sich, denke ich, wesentlich auch von der heutigen Berufung in den geistlichen Dienst, obwohl die auch auf Jesus zurückgeht. Heute werden in der Regel die Pastoren und die Diakone von der Gemeinde oder auch von einer Kirche eingesetzt. Sie hatten sich nach einer abgeschlossenen Ausbildung beworben, wurden eingesegnet oder ordiniert. So jedenfalls steht es in meiner Einsegnungsurkunde, die ich durch den Stellvertreter des Bischofs mal bekommen habe. Da heißt es, Peter Hollinger hat die Diakonenprüfung mit Erfolg abgelegt. Er ist am 18. Januar 1991 in der Kirche zu Ricklingen unter Assistenz von Diakon Peter Sutter und Pfarrer Jochen Keinert von Hans-Walter Wulff, dem Stellvertreter des Bischofs, unter Gebet und Handauflegung für das kirchliche Amt des Diakons eingesegnet worden. Er hat dabei folgende Einsegnungsfrage bejaht, mit anderen zusammen. Seid ihr bereit, den Dienst eines Diakons nach dem Wort Gottes gemäß dem Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche in Treue wahrzunehmen und in der Nachfolge Jesu zu leben? So sprecht ja mit Gottes Hilfe. Und sein Einsegnungsspruch lautet, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott dem Vater durch ihn, Kolosser 3,17. Ich glaube, dass ich von Jesus auch in diesen vollzeitlichen Dienst berufen wurde, aber doch anders. Ich habe ihn nicht gesehen und Paulus hat ihn gesehen. Das ist ein großer Unterschied. Direkt wurde er berufen. Es gab schwierige Phasen, auch bei mir im Dienst, und ich habe manchmal auch gezweifelt an dieser Berufung. Da hat es kräftig gekriselt und geknackt und war ein Disput unter der Mitarbeiterschaft. Oder wenn ich an die Zeiten denke, in denen ich im Heim gearbeitet habe als Diakon, da hat der eine zweimal, dreimal am Tag in die Windeln gemacht und jedes Mal, boah, da hat man schon nicht mal so große Lust, aber dann sich darauf zu besinnen, alles, was er tut, tut es für den Herrn Jesus und danket Gott dem Vater durch ihn. Fällt manchmal dann schwer zu danken, aber es ist so. Dadurch bekomme ich Kraft. Wenn ich diesen Spruch dann an der Wand sehe, auf dieser Urkunde, dann werde ich daran erinnert. Alles tut zur Ehre Jesu. Paulus brauchte nicht eine solche Urkunde, denn er war sich immer bewusst, dass Jesus ihn zum Apostel berufen hatte. Er hatte eine fundierte Ausbildung genossen an einer der besten jüdischen Schulen, der Schule des Gamaliel. Und doch schrieb er im Philipperbrief, ich war ein Hebräer, nach dem Gesetz ein Pharisäer, sehr eifrig und ohne Tadel nach dem Gesetz. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden gehalten, für Kot, für Unrat. Dieser Paulus war weder ein Überflieger noch ein Einzelkämpfer. Er war ein Teamplayer, wie wir heute sagen. Schon hier wird es deutlich, ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind. Und ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Das ist die Grundlage. Das ist der Kern, das ist Evangelium. Jesus für unsere Sünden gestorben, also stellvertretend für uns. Und allein durch die Annahme des stellvertretenden Todes des Messias werden wir errettet. Gnade ist darum das Schlüsselwort des Briefes. Es betont, dass die Errettung allein aus Gnade und durch Glauben erfolgt. Mehr ist nicht erforderlich. Und das schreibt einer, der es wissen muss, der nämlich aus dem Judentum kommt und heute Christ ist, der jüdische Ausleger Arnold Fruchtenbaum. Vergessen wir nicht, was Jesus für uns getan hat. dann bleiben wir bei Jesus. Dann sind wir vor Irrlehrern geschützt. Wir sehen da nicht hochnäsig und selbstherrlich auf den Glauben herab, als wäre es etwas Geringes. Wir sind eher froh und dankbar, dass wir uns an Christus jetzt halten dürfen. Er liebt uns, er hat uns gerettet aus dieser bösen, vergänglichen Weltzeit, aus diesem Äon. Und wenn wir Jesus lieben, dürfen wir uns auf diesen künftigen Himmel freuen, müssen nicht unter dem Gesetz, unter religiösen Ritualen oder irgendeiner frommen Gesetzlichkeit uns beugen. Ich komme zum Zweiten, das Problem der Gemeinden in Galatien. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken zu. Wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch kein anderes Evangelium. Hören wir Paulus hier. Ich wundere mich doch sehr. Ich komme aus dem Staunen überhaupt nicht heraus. Ich bin total fertig. Ich komme da einfach nicht mehr mit. Ich kann es nicht nachvollziehen. Paulus lobt nicht die Gemeinden in Galatien. Er hat auch im Blick auf den Zustand dieser Gemeinden keinen Anlass zu irgendwelchem Dank. Denn was in den Gemeinden Galatien geschah, entspricht überhaupt nicht mehr seinen Erwartungen. Ihr habt Jesus als euren Herrn und Heiland angenommen, aber ihr kehrt ihm jetzt den Rücken zu und wendet euch von ihm ab. Ihr wendet euch so schnell einem anderen Evangelium zu, obwohl es ein anderes Evangelium nicht gibt. Ihr seid total verwirrt durch wenige Leute, die euch da beeinflussen mit ihren Gedanken. Jawohl, Paulus und Barnabas hatten einst das Evangelium in diese Städte gebracht und Juden und Nichtjuden hatten es angenommen. Gemeinden waren entstanden, vielen Menschen war eine tiefgreifende Veränderung geschehen. Und wenn wir die Karte nochmal sehen würden, ein riesiges Erweckungsgebiet war da entstanden. Nochmal zum Vergleich, die heutige Türkei ist doppelt so groß wie Deutschland. Und wenn wir nur den europäischen Teil nehmen, das ist so groß etwa wie Deutschland und davon etwa ein gutes Drittel, das war ein riesiges Gebiet damals. Und die jungen Gemeinden, die waren gewachsen. Eigentlich viel Grund zur Freude und zum Dank, aber total frustrierend. Sie ließen sich so schnell von ihrem Herrn und Heiland weg zu einem anderen Evangelium wenden. Das ist die Gefahr jeder Gemeinde, in der Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus erweckt werden. Dass diese erste Liebe zu Jesus erkaltet im Laufe der Zeit. Dass man sich an die Gottesdienstordnungen hängt, an die Liturgien, an die guten Predigten, an die wunderbare Gemeinschaft, so gewöhnt und so wohlfühlt in der Gemeinde. Und dann plötzlich kleidet man ab. Entweder wird die geistliche Gesetzlichkeit so überbetont eines Tages, du musst das und das und das. Oder umgekehrt, es tritt eine gewisse Verweltlichung ein. Ach, man muss ja nicht alles so wortwörtlich nähen, was da in der Bibel steht. Geht ja auch so, geht ja auch so. Und schon geht er schleichend immer weiter bergab. In den jungen Gemeinden Galatiens kommt diese Krise unerwartet schnell. Schlatter schreibt, sie wurden schon so bald weggebracht von Christus. Paulus wundert sich aber nicht nur darüber, wie schnell sich die Galater von der Lehre, von der Gnade abgewandt haben. Er ist auch von den neuen Inhalten total überrascht, weil es sich um ein anderes Evangelium handelt. Vielleicht kann man es mitlesen. Er hätte zwei griechische Wörter gehabt, um das auszudrücken. Mein anderes. Einmal ist dieses Wort eteros, adjektivisch gebraucht. Es bezeichnet etwas anderes als von derselben Art. Ich sage es mal auf eine andere Art und Weise, damit ihr es versteht. Aber ich meine dasselbe. Oder, und das hier steht das Wort eteros, Vers 7, auch ein bisschen anders geschrieben. Es bezeichnet etwas grundsätzlich anderes. Und diesen Begriff gebraucht Paulus hier. Und das ist wichtig. Die Galater hatten kein Evangelium angenommen, das zwar so anders, aber doch noch irgendwie grundsätzlich gleichartig war, sondern sie wurden von einem Evangelium getäuscht, das von Natur aus nichts mehr mit dem gemeinsam hatte, an das sie früher geglaubt hatten. Dieses Evangelium war ihnen total fremd. Es war nicht mehr das Evangelium der Gnade. Es war vielmehr eine Umkehrung des wahren Evangeliums. Es handelt sich um etwas komplett Neuartiges, völlig anderes. Das im Griechischen für Umkehren verwendete Wort bedeutet ja so viel wie das Gegenteil, in das Gegenteil gehen, das Gegenteil behaupten, in das Gegenteil verwandeln. Wir gebrauchen das ja auch im Geistlichen, bei der Umkehr, dass ich meinen Weg, den ich bisher eingeschlagen habe, total verlasse und in die andere Richtung gehe, wie es Gottes will. Hier ist es im Negativen. Sie hatten was völlig anderes jetzt. Es ist gemeint, dass die Galater das Evangelium eben nicht mehr so wichtig nahmen, so ein paar Abstriche machten. Man muss ja alles nicht so wörtlich nehmen. Die Zeiten haben sich doch geändert. Sondern sie haben das Evangelium vernichtet. Sie haben Dinge zugefügt, die überhaupt nicht dazugehörten. Nächste Folie. Kleine Gegenüberstellung. Das wahre Evangelium lautet: Komm, wie du bist. Gott und Gott allein wird dich ändern. Die Irrlehrer damals und heute sagen: Streng dich an. Versuch, ein guter Mensch zu sein. Alles einzuhalten. Dann wird Gott dich ändern. Das Evangelium Christi sagt: Christus allein. Die Irrlehrer sagen: Christus genügt nicht. Man soll doch anderen Auffassungen gegenüber tolerant sein. Sei ein guter Mensch. Setz dich für deine Mitmenschen ein. Dann ist Gott auf deiner Seite. Irgendwie kommen wir dann alle bei Gott im Himmel an. Die richtige Heilsbotschaft lautet: Glaube an den Herrn Jesus Christus, nur an ihn, ausschließlich an ihn, so wirst du gerettet. Die Irrlehrer damals und heute verkündigen: So einseitig darf man ja nicht sein. Sei doch nicht so intolerant Andersdenkenden gegenüber. Das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Du musst das Kirchenrecht einhalten, die Ordnungen. Du darfst an der Gottesdienstliturgie nicht einfach was verändern. Damals hieß es in den Gemeinden: Du musst dich der Synagoge und ihren Vorschriften anschließen. Dann erst hast du die Aussicht auf den Segen Abrahams. Merken wir? Eine fürchterliche Verdrehung der ewigen Wahrheit Gottes. Fruchtenbaum schreibt in seinem Kommentar: Sie nahmen die Wahrheit und zerstörten sie. Sie zerstörten die Wahrheit. Und deshalb geht Paulus hier so knallhart und kompromisslos gegen die judaistischen Lehrer vor. Wir werden das an anderen Stellen noch merken. Sie wollten ein Stück Judentum wieder in die Gemeinden hineinbringen und festigen. Und Paulus weist sie zurecht. Das im dritten Teil. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Paulus spricht diesen Fluch gegen die Irrlehrer in den Gemeinden von Galatien aus. Sie haben ja nicht nur etwas dem Evangelium von der Gnade Gottes hinzugefügt, sondern, wie wir es vorher erfahren haben, sie haben es völlig umgedreht. Sie haben die Wahrheit zerstört. Deshalb sind sie verflucht. Im Griechischen steht hier dieser Begriff Anathema. Er geht auf dieses hebräische Konzept des Cherem zurück, mit dem etwas Unberührbares bezeichnet wird. Eigentlich zunächst mal positiv. Unberührbar, weil es Gott gehört. Kein Mensch hat da irgendwelchen Anrecht drauf. Kein Mensch kann da reinwirken. Es gehört zu Gott. Und hier bezeichnet es etwas, was der Vernichtung geweiht ist. Es ist ausgeliefert an Gottes Zorn, an sein Gericht und kein Mensch kann das wieder zurückholen. Ausgeliefert an Gottes Zorn. Verflucht. Wer also ein anderes Evangelium lehrt, soll vernichtet werden, selbst wenn er zu den Aposteln gehört, schreibt Paulus, oder zu den Engeln im Himmel. Es geht Paulus nicht um seinen Ruf in Galatien, um sein Ansehen. Es geht ihm um die Wahrheit. Und da ist er unnachgiebig gegenüber seiner Person und gegenüber anderen Aposteln. Ja, selbst ein Engel, also eine übernatürliche Offenbarung, sollte zurückgewiesen werden, wenn dieser Engel der Wahrheit des Evangeliums widerspricht. Deshalb betont Paulus am Schluss dieses Textes zweimal, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, der sei verflucht. Der sei dem Zorn Gottes ausgeliefert und hat keine Gnade zu erwarten. Diese judaistischen Irrlehrer in Galatien werden also nicht nur von der Gemeinde formal so ausgeschlossen, weil sie sich daneben genommen haben, sich vielleicht nicht an die Ordnung gehalten haben. Diese Irrlehrer, diese falschen Verkündiger werden nicht einem irdischen Gericht überantwortet, wie einer Gemeindezucht etwa, sondern dem göttlichen Gericht überwiesen. Es ist eine ernste Angelegenheit, deshalb betont Paulus zweimal diese Warnung. Ich komme zum Schluss. Was wichtig ist, was bedeutet dieser Text für uns heute? Was ist für uns heute wichtig daran? Das Erste, beachten wir das Alarmsignal. Auch wir sind ständig in der Gefahr, das Evangelium der Gnade Jesu Christi, das besagt, Christus allein genügt, dass wir das verlassen, dass wir uns einem anderen Evangelium zuwenden, dass wir das Evangelium verdrehen, vielleicht verwässern. Und das geschieht oft sehr schleichend. Es gibt aber nur ein Evangelium. Das Zweite, meidet die Hegelianer-Taktik, Dialektik. Der Philosoph Hegel hat ja dieses Prinzip formuliert, einmal die These plus Antithese, Synthese. Das heißt, ich habe meine Meinung, du hast vielleicht eine ganz andere Meinung. Jetzt lass mal gucken, wo wir uns in der Mitte treffen. Ja? Vereinigung von verschiedenen Anschauungen und Religionen mit einer Angleichung von Gegensätzlichkeiten. Im ökumenischen Sinn wird das heute oft betont und es geschieht fortlaufend. Lass uns nicht auf das Trennende sehen, die Unterschiede in unseren Lehrmeinungen, sondern das Gemeinsame hervorheben. Wir haben uns gegenseitig ja als Kirche anerkannt. Wir haben gegenseitig unsere Kindertaufe anerkannt. Und wo es möglich ist, sollten wir doch auch eine gemeinsame Mahlfeier halten. Das Agapemahl. Und dann wird betont, schade ist es, dass unsere Auffassung von der Messe und von diesem Abendmahl so weit auseinander liegen. Es wird unbedingt versucht, da irgendwie einen Mittelweg zu finden. Und es gelingt nicht. Es gibt nur eine Wahrheit, nämlich das offenbarte Evangelium, in dessen Licht alles andere Unwahrheit und Irrtum ist. Hier ist die Herausforderung des Einzigartigen. Hier ist dieser christliche Anspruch auf Ausschließlichkeit. Ein Evangelium. Dabei soll es bleiben. Es geht nicht um Maria. Es geht nicht um den Papst. Es geht nicht um Martin Luther. Und es geht auch nicht um Peter Hollinger. Es geht nur um dieses eine Evangelium Jesu Christi. Das dritte. Lasst euch nicht in die Irre führen. Viele Menschen sind heute religiös, auch in unserem Land, obwohl wir das gar nicht so wahrnehmen vielleicht. Wir sehen immer die schwindenden Zahlen in unseren Gottesdienstgemeinden und ja, dieses, wie die Leute so denken. Aber unsere Zeit ist überflutet von Religion. Das sind nicht nur die konkurrierenden christlichen Gruppen, sondern auch ein immer größer werdendes Angebot von allerlei geistigen Richtungen. Aus gewissen Kulten gehen neue Propheten hervor, die die Kirche der letzten Tage reformieren und erneuern wollen. Und wenn wir so in die Gesellschaft hineinblicken, dieses Multikulti, die multireligiösen Feste, die da gefeiert werden, und alle machen mit, ist ja nichts Schlimmes, solange wir sauber bleiben bei der Geschichte. Aber dann geschieht's, da wird eine Moschee eingeweiht im Rheinischen und die Kirchengemeinde spendet für dieses islamische Gebetshaus Geld. Und wenn man mit einem Mohammed-Muslim mal gesprochen hat, dann weiß man, dass niemals wieder ein islamisches Gebetshaus so ein und weites abgerissen werden darf. Eine Kirche kann man verkaufen, eine Kirche kann man auch zerstören oder wenn sie baufällig ist, weg damit. Bei einer Moschee geht das nicht. Wir glauben doch an allen, an einen Gott, oder? So heißt es dann. Warum sollten wir uns nicht gegenseitig helfen? So das Argument. Und wehe denen, die dann eine andere Meinung vertreten. Sind sie nicht die ewig Gestrigen, die jetzt einfach in einer falschen Zeit leben? Wir sind wirklich von Religion überflutet. Wie soll man sich da jetzt richtig verhalten? Um Missverständnisse vorzubeugen, ich habe nichts gegen Muslimen. Wir haben nichts gegen die Menschen. Aber ich stehe zum Evangelium. Und ich bete für Muslime. Und ich habe einen Freund, der seit zig Jahren in Afrika unter Muslimen arbeitet. Bleiben wir beim Evangelium. Jesus Christus allein. Paulus schreibt, es gibt kein anderes Evangelium, nur das Evangelium von der Gnade Christi. Und das muss allen Menschen verkündet werden. Es nützt nicht, zu irgendeiner Religion zu gehören. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet. Und schließlich das vierte noch. Können wir noch zuhören? Ist gut warm hier drin. Ja. Okay, viertes noch. Vorsicht mit Literatur, mit neuen Offenbarungen. Bücher werden heute als Schlüssel für die Heilige Schrift angeboten. Man preist sie an, man behauptet, sie würden besondere Erleuchtung und Offenbarung vermitteln. Ich hatte vor ungefähr 30 Jahren als Prediger in Hessen, in einem Bezirk von 16 Dörfern, Bibelstunden gehalten. Und in einem Dorf erlebte ich Folgendes. Eine Frau brachte eines Abends das weiße Buch mit in die Bibelstunde. Und sie meinte, sie habe ein sehr wertvolles Buch gekauft. Sie habe durch dieses Buch und was darin berichtet wird, einen ganz neuen Zugang zu Gott und zu seinem Wort bekommen. Und fügte noch dazu, eigentlich müsste jeder Christ dieses Buch lesen. Und da wurde ich ein bisschen hellhörig und neugierig. Ich wollte mehr darüber wissen. Ich habe es mir gekauft, dieses Büchlein, habe den Inhalt gelesen und wollte prüfen, wo diese Begeisterung jetzt herkam. Und dann nahm ich mit der Verfasserin Kontakt auf. Sie hatte mehrere Offenbarungen. Und wir sprachen miteinander. Sie hatte einen großen Haushalt zu versorgen. Ich habe sie zu Hause besucht. Einen großen Haushalt, große Familie, jede Menge Arbeit. Und es sah picobello aus. Und trotzdem würde sie nachts geweckt werden von Gottes Stimme, die ihr befiehlt, diese Dinge aufzuschreiben, um andere Christen zu stärken und Zweiflern neue Hoffnung zu geben. Ich fragte sie, ob sie jede Nacht solche Offenbarung hätte. Ja. Ich dachte, meine Güte, was muss das für ein Gott sein, der so eine geplagte und gestresste Hausfrau, die wirklich alle Hände voll zu tun hat, auch noch nachts weckt und ihren Schlaf rauft, damit er sie das aufschreibt. Was ist das für eine Stimme, die dahinter steckt? Ihr wurde befohlen, das aufzuschreiben. Ich hatte mir den Inhalt des Buches genauer angesehen und mit der Aussage der Bibel verglichen, aus Sorge, dass hier durch auch glaubende Menschen irregeleitet werden. Ich habe jedenfalls eine kleine Erklärung verbreitet mit so einem DIN A4-Blatt, einige Schriftstellen dagegen geschrieben, also im Vergleich. Und viele sind dann meinem Rat gefolgt, haben das Buch nicht gekauft. Ja, es scheint, dass es heute viele neue Engel vom Himmel gibt und die Sehnsucht nach neuen Offenbarungen noch lange nicht gestillt ist. Wie werden wir mit all diesen Behauptungen fertig? Paulus sagt, prüft heute, welche Stellung diese Gruppen, diese Verkündiger, diese Menschen, diesen neuen Offenbarungen dem Evangelium gegenüber einnehmen. Prüft es. Wie äußern sie sich zur Tatsache, dass es nur ein Evangelium gibt? Muss sich jeder bei jeder echten religiösen Erfahrung ja zeigen, dass sie wirklich göttlichen Ursprungs ist. Auch Satan kann Wunder bewirken und er tut das gern und gut. Er ahmt sogar den Messias Gottes nach. Das Evangelium Jesu Christi zeigt uns die Wahrheit Gottes. Und deshalb müssen wir dieses Evangelium kennen und es als alleinige Norm und Maßstab anwenden, wenn es um diese Frage geht, wodurch uns die Tür des Himmels geöffnet wird und was unser Leben heute sinnvoll macht. Amen. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber ich hoffe, wir können einiges mitnehmen.